Bevor es gleich weitergeht, kommen wir noch zum Werbepartner dieser Folge. Und das ist TradeGate Direct. TradeGate Direct ist der direkteste Direct Broker Europas. Entwickelt für erfahrene Trader, die Wert auf Kontrolle, Effizienz und Unabhängigkeit legen. Die App ermöglicht Privatanlegern den unmittelbaren Direktzugang zur TradeGate BSX, Europas liquidester Retailbörse. Der Handel ist dauerhaft kostenfrei, Depot und Kontoführung sind inklusive, es können aber natürlich die marktüblichen Spreads anfallen. Im Zentrum des Ganzen steht die neue App TradeGate Direct, entwickelt von Profis für Profis. Die Besonderheit? Die TradeGate AG vereint Market Maker, Börse und Broker. Das ermöglicht eine transparente, effiziente und marktnahe Orderausführung, ganz ohne Umwege, ohne Intermediäre, alles aus erster Hand. Nutzer profitieren also von hoher Ausführungsgüte und engen Spreads. TradeGate Direct richtet sich gezielt an eine erfahrene, anspruchsvolle Zielgruppe und nicht an die breite Masse und bietet Features wie Realtime-Watchlists mit bis zu 150 Titeln, intelligente Ordertypen und Performance-Analysen auf institutionellem Niveau. Mehr als 7000 Aktien, 3000 ETPs und tausende Mini-Futures sind über die App handelbar. Und das Ganze bei langen Börsenzeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr. Du gehörst zu den aktiven Tradern? Dann schau dir das Angebot an unter tradegate.direct. Infos und Link gibt es natürlich auch in den Shownotes dieser Folge. Servus und herzlich willkommen zu Mission Money Daily, deinem Überblick über alles, was wichtig ist aus Wirtschaft, Börse und Finanzen. Und was das für dich und dein Geld bedeutet. Heute ist Dienstag, der 17. Februar und wir sprechen über neue Hoffnung für Bayer-Aktionäre, die Angst der Anleger vor KI-Verlierern und wir klären, ob die Deutsche Telekom das Comeback als Volksaktie schafft. Mein Name ist Peter Blöd und mit mir im Studio sitzt
Johannes Bauer und jetzt geht's los.
Money Radar. Das passiert gerade an den Märkten.
Die USA sind zurück aus dem langen Wochenende, aber ohne neuen Schwung. Und vor allem hat sich eines nicht geändert. Große Teile des Tech-Universums werden weiter wegverkauft und das Geld in andere Sektoren umgeschichtet. Vor allem Basiskonsumgüter und auch zyklische Werte laufen seit Jahresanfang ja deutlich besser als der Rest des Marktes. Entsprechend sieht die aktuelle Lage im Moment in den Indizes auch aus. Der Dow und der S&P 500 sind leicht mit 0,2% am Nachmittag im Minus. Der Technologieindex Nasdaq verliert ein halbes Prozent, lag aber auch schon mehr als 1% hinten.
Heute zieht sich das Minus quer durch den Tech-Garten. Von Meta über Nvidia bis hin zu Palantir gibt alles etwas ab, was Rang und Namen hat. Und selbst Speicherchip-Riesen wie Micron und SanDisk, die ja gegen den Trend stark gestiegen waren in letzter Zeit, gehören heute zu den Verlierern. Nach wie vor sind vor allem die Softwareunternehmen im Ausverkaufmodus.
Und zwar, weil die Befürchtungen natürlich im Moment groß sind, dass KI ihnen das Geschäftsmodell zerstören wird. Der iShares Expanded Tech Software Sector ETF, relativ bekannt und beliebt in den USA, der mehr als 100 Softwareunternehmen beinhaltet, verliert heute mehr als 2% und ist seit Jahresanfang schon mehr als 20% im Minus, während der S&P jetzt knapp unter seinen Jahresstart fiel.
Was nochmal schön zeigt, dass Themen-ETFs keine so gute Idee sind. Da ist man immer spät dran. Ja. In China geht dagegen der KI-Hype erst so richtig los oder kommt in die Übertreibungsphase. Schauen wir mal. Das KI-Startup mit dem passenden Namen Moonshot hat erst vor knapp einem Monat eine neue Finanzierungsrunde gemacht. Tech-Riesen wie Alibaba und Tencent haben 500 Millionen Dollar investiert und Moonshot auf eine Bewertung von 4,3 Milliarden Dollar gehoben.
Tja, und jetzt, keine 4 Wochen später, will das Unternehmen noch eine Runde durchziehen, weil die Nachfrage so groß war. Aber jetzt wird eine Bewertung von satten 10 Milliarden Dollar angestrebt. Das berichtet heute Bloomberg. Den Wert also mehr als verdoppelt innerhalb von einem Monat. Das nenne ich mal einen Moonshot.
Tja, man muss die Kuh milken, solange sie Milch gibt.
Definitiv.
Im Januar hat Moonshot erst ein Update seines KI-Sprachmodells Kimika 2.5 rausgebracht und ist schon jetzt eines der meistgenutzten KI-Modelle in China. Weit vor DeepSeek und Alphabets Gemini. Nur Anleger werden lange nichts von dem Boom abbekommen. In einem internen Schreiben verkündete der Moonshot-Gründer, dass man auf damals schon 1,4 Milliarden Dollar Cash sitze und die Zahl der zahlenden Nutzer zuletzt von Monat zu Monat jeweils mehr als verdoppelt hätte und man daher überhaupt keine Eile habe, an die Börse zu gehen. Anders als viele KI-Konzerne in China das gerade machen.
Absolut, ja. Da scheint keine Eile gegeben zu sein. Na klar, wenn man so viel Kohle von Alibaba und Co. bekommt, dann kommen wir mal quasi wieder zu den irdischen Themen und im Börsengeschehen. Denn da gibt's einige Ausreißer heute mal wieder. Das ist irgendwie was, was sich durch die letzten Wochen zieht. Allen voran heute die Aktie von Masimo. Die steigt nämlich heute um mehr als 30%. Der Mischkonzern Danaher will für rund 10 Milliarden Dollar in Cash das Medizintechnikunternehmen kaufen. Bislang war Masimo 7 Milliarden Dollar an der Börse wert. Mit dem Sprung heute sind es dann eben auch 10 Milliarden. Also das entspricht dem Kaufpreis. Danaher-Aktionäre sind noch nicht so ganz überzeugt von dem Deal. Die Aktie verliert heute fast 4%.
Zu den Tagesgewinnern im S&P 500 gehört auch Norwegian Cruise Line. Die Aktie der Kreuzfahrtschiffflotte steigt um mehr als 11%. Das Wall Street Journal berichtete, dass der aktivistische Investor Elliott Investment seinen Anteil an Norwegian Cruise Line auf mehr als 10% ausgebaut hat und jetzt ordentlich Druck machen will auf das Management. Bislang performt der Konzern deutlich schlechter als seine Wettbewerber Carnival und Royal Caribbean.
Die Finanzhaie von Elliott schaffen es heute auch gleich zweimal in die Schlagzeilen und auch in die Tops- und Flops-Listen des S&P 500. Denn ein zweites Investment der Gruppe Genuine Parts ist heute der große Verlierer im US-Leitindex mit einem Minus von 12%. Kann ja nicht immer nur Erfolg haben, auch als Finanzhai. Der amerikanische Teilhändler enttäuschte bei seinen Zahlen für das vierte Quartal sowohl bei Umsatz als auch Gewinn die Erwartungen des Marktes recht deutlich.
Persönlich stimmte die Investoren auch nicht, dass sich das Unternehmen den Forderungen von Elliott Investment beugt und sein Geschäft mit Autoteilen vom Handel mit industriellen Teilen trennt und die beiden Sparten als eigenständige Unternehmen an die Börse bringen will, weil sie dann mehr wert seien. Die Hoffnung auf eine höhere Bewertung durch den Spin-off teilen offensichtlich nicht alle Investoren.
Definitiv nicht. Dafür hoffen Paramount-Aktionäre doch noch auf eine Chance, auf eine Übernahme von Warner Brothers. Der Übernahmekampf um das Filmstudio bekommt also eine neue, potenziell finale Wendung. Eigentlich ist man sich ja schon einig mit Netflix. Wir haben darüber ja schon einige Male hier im Podcast berichtet, auch sehr ausführlich. Aber Paramount lässt eben nicht locker und auch Warner Großaktionäre machen jetzt Druck, dass das Management die Gegengebote zumindest mal genauer prüft.
Jetzt gewährt Warner Brothers Paramount eine Frist von 7 Tagen, sein bestes und letztes Angebot abzugeben. Andernfalls wird der Deal mit Netflix gemacht. Was letzter Preis in der Wall Street-Version sozusagen. Netflix wiederum hat eine Frist eingeräumt, um vertragliche Pflichten der Übernahme auszusetzen, damit Warner Brothers die ganze Sache jetzt abschließend klären kann.
Netflix ist sich der Sache also irgendwie doch recht sicher. Am 23. Februar wissen wir dann also mehr. Da ändert für Paramount dann die Frist für ein besseres Angebot. Die Paramount-Aktie kann heute in der Hoffnung, dass da vielleicht doch noch was geht, um fast 7% zulegen. Warner steigt um knapp 3%. Und den Netflix-Aktionären ist das alles scheinbar ziemlich wurscht, denn die Aktie liegt gerade mal bei 0,3% im Minus.
Kann ich gut nachvollziehen. Mich ödet das Thema ehrlich gesagt auch langsam ein bisschen an. In Europa lassen sich die Börsen nicht von der eher negativen Stimmung in den USA anstecken. Alle großen Indizes notieren am Nachmittag im Plus. Der DAX stieg um 0,8% und kratzt wieder an der 25.000-Punkte-Marke. Zu den großen Gewinnern gehören heute vor allem Immobilienwerte. Vonovia legte in der Spitze um mehr als 4% zu. Deutsche Wohnen um fast 5% und Aroundtown steigt zwischenzeitlich um 14%, gab am Nachmittag aber einen Großteil seiner Gewinne wieder ab.
So richtige News gab es eigentlich keine, außer dass natürlich vor allem Branchen im Moment gefragt sind, die wirklich nicht so leicht von der KI wegdisruptiert werden können und das Umfeld für Wohnimmobilien insgesamt irgendwie gerade ein ganz klein bisschen besser wird. Für etwas Aufsehen sorgte aber ein Bericht von Viceroy Research, eigentlich bekannt als ziemlicher Börsenschreck, der eher so auf Unternehmen Jagd macht, die gerade bei der Bilanz immer gern mal so ein bisschen aufhübschen und schönen und da versuchen die immer mal wieder den Finger in die Wunde legen. Jetzt ist Viceroy quasi auf der anderen Seite, denn sie haben verkündet, dass sie Fan von Aroundtown sind und seit kurzem investiert sind. Außerdem haben sie sich einen Basket an deutschen Immobilienwerten zugelegt. Recht dünn insgesamt für so viel Kursbewegung, aber manchmal reicht es halt doch irgendwie aus.
Tja, Wie empfindlich Anleger gerade auf potenzielle KI-Verlierer reagieren, zeigt Aumovio heute. Die Aktie verlor knapp 5%. Auslöser dafür war eine Studie des Investmenthauses Bernstein, das vor Verdrängungsrisiken durch KI warnt und Unternehmen ausgemacht hat, deren Kurse das Risiko noch nicht so recht berücksichtigen würden. Die Kontinentalabspaltung Aumovio ist eines der Unternehmen, die für Bernstein in diese Kategorie fällt. Daneben gehören auch Atos und TeamViewer zu den potenziellen Verlierern, die noch viel zu teuer sind.
Kräftiger Backup geht's heute, ganz ohne KI, auch für Südzucker und Norma mit einem Minus von 5 bzw. 3%. Zwischenzeitlich waren die beiden aber auch noch deutlich größer im Minus. Dieser Verbindungstechnik-Spezialist Norma enttäuschte mit schwachen Zahlen fürs vergangene Quartal. Südzucker wiederum muss wegen des schwachen Marktumfelds im laufenden Geschäftsjahr größere Abschreibungen auf das Anlagevermögen vornehmen von bis zu 500 Millionen Euro. Ist eine Menge Holz und deswegen soll die Dividende gestrichen werden.
Da reagieren Anleger immer sehr
und zwar zu genervt. Recht.
Darauf, die Bayer-Aktie dreht am späten Nachmittag plötzlich nochmal richtig auf und legt mehr als 7% zu. Laut Medienberichten ist der Konzern vor dem Abschluss eines Sammelvergleichs zur Beilegung von Klagen rund um den Unkrautvernichter Roundup von Monsanto. Laut Informationen von Bloomberg ergeben sich Zahlungsverpflichtungen über höchstens 7,25 Milliarden Dollar und damit weniger als die Rückstellungen, die Bayer dafür gebildet hat. Viel hätte und wäre und wenn. Aber es gibt Hoffnung, dass das Kapitel geschlossen werden kann, ohne dass Bayer dabei ruiniert wird.
Und dann kommen wir noch zu einem klassischen Anfängerfehler aus der Rubrik berühmte Sätze, die man als Manager nicht in einer Bilanzsaison sagen sollte. Vor allem nicht in volatilen Zeiten wie derzeit. Zitat, wir wollen die Guidance bewusst konservativ legen. Das sagte Arne Kreitz heute, der ist Finanzvorstand von Otto Bock. Bei der Präsentation der Zahlen fürs vergangene Jahr und über die Prognosen natürlich für dieses Jahr. Das Ergebnis, wenn man sich mit Absicht die Latte viel zu niedrig legt, die Aktie verliert heute mehr als 5%. Obwohl der weltgrößte Prothesenhersteller 2025 einen Rekordgewinn eingefahren hat. Also eigentlich alles bestens. Otto Bock ist seit Oktober an der Börse, da muss man also noch dazu lernen, wie man Anleger bei Laune hält, vor allem dann, wenn es eben läuft.
Die Formulierung wird er auch sicher nicht nochmal verwenden.
Glaube ich auch.
Bewusst
nicht.
Konservativ. Abschließend werfen wir noch einen Blick auf die anderen Assets, denn da läuft es weiter überhaupt nicht gut. Gold und Silber sind beide wieder im Sinnflug. Gold verliert rund 3% heute auf 4.854 Dollar je Feinunze. Silber verliert sogar rund 5% auf noch 72,50 Dollar. Und auch der Bitcoin kommt weiter nicht so recht voran. Heute geht es 2% bergab auf rund 67.000 Dollar. Die alt- und neumodischen Fluchtwährungen sind also für den Moment weiterhin nicht die gefragten sicheren Häfen.
Im Fokus. Darauf schaut die Welt heute ganz besonders.
Peter, du weißt, ich bin ein großer Ratefreund. Ich rate selbst gerne, aber, und da musst du jetzt durch, ich lasse auch gerne raten.
Definitiv, das weiß ich aus meinem persönlichen Alltag und du willst nur, dass ich mich hier wieder bis auf die Socken blamiere. Aber na gut, es hilft ja nichts.
Bringen wir es hinter uns. Was würdest du raten? Welche Aktien im DAX haben in den letzten 3 Monaten am besten performt?
Ja, da kommst du jetzt wieder mit so einer Geschichte um die Ecke. Ich würde vermuten, weil ich es nicht vorher nachgeguckt habe, Bayer wird vorne dabei sein. Ich würde vermuten, Siemens Energy wird dabei sein. An dritter Stelle weiß ich nicht. Irgendwas Defensives. Ich glaube, Daimler Truck war relativ gut zuletzt und E.ON. Aber keine Ahnung, ob die dabei sind.
Boah, ziemlich gut. Fast alles dabei. Eigentlich nur noch Infineon vergessen.
Ah, okay.
Und ein Unternehmen, um das wir uns heute kümmern werden. Um die Deutsche Telekom. Die gute alte Telekom-Aktie steht nämlich seit Jahresanfang rund 20% im Plus. Auch heute hat sie leicht zugelegt. Eine Aktie der Telekom kostet aktuell etwas mehr als 33 Euro. Damit nähern wir uns auch langsam wieder dem Wert von fast 36 Euro aus dem letzten Jahr. Ein Zwischenhoch, denn das Allzeithoch scheint in unerreichbarer Ferne.
Ja, das ist noch ziemlich weit weg und ich kann mich als damals schon aktiver Anleger und auch schon als Finanzjournalist daran erinnern. Über 100 Euro hat die T-Aktie damals nämlich gekostet. Im März 2000 war das. Da ging übrigens auch Focus Money an den Start. Doch dann, tja, platzte die Dotcom-Blase. und schickte auch die T-Aktie auf eine ziemliche Talfahrt. Sichtum könnte man es auch nennen, was danach kam.
Hat jahrelang gedauert, schwere Zeiten für die ehemalige deutsche Volksaktie, die jetzt aber wieder gut performt. Und das liegt zumindest auch ein bisschen an einem neuen Hype, nämlich an der künstlichen Intelligenz. Und aus dem Grund schauen wir uns die Deutsche Telekom heute mal genauer an.
Keine zwei Wochen ist es her, da hat die Telekom mit Nvidia und Polarize in München die erste KI-Fabrik Deutschlands eröffnet mit viel Tamtam. Die nutzt 10.000 Blackwell-Chips von Nvidia und soll Europas KI-Infrastruktur souveräner machen. 1 Milliarde Euro hat das Projekt gekostet. In 6 Monaten war es fertig. Ungewohnt schnell für ein Rechenzentrum. Erst recht für natürlich unsere deutschen Verhältnisse.
Das ist ein notwendiger Schritt im Sinne der weiteren Digitalisierung der deutschen Industrie, sagt Matthias Lützen, Fondsmanager bei Union Investment mit Schwerpunkt auf Telekommunikationsunternehmen. Mit Lützen habe ich heute über die Deutsche Telekom gesprochen. Er sagt aber auch, dass die Deutsche Telekom da noch mehr hätte machen können, was diese Rechenzentren angeht. Allgemein sieht er das Unternehmen aber auf einem ganz guten Weg.
Da ist er natürlich nicht ganz allein. Fast alle Analysten empfehlen die Aktie aktuell zum Kauf. Wo sieht Lützen also als Fondsmanager denn aktuell die Stärken der Telekom und wo vor allem mögliche Herausforderungen?
An sich ist Lützen voll des Lobes. Aus Anlegersicht betont er vor allem die Art und Weise, wie die Telekom in den letzten Jahren ihre Ziele gesetzt, kommuniziert und am Ende auch immer leicht übertroffen hat. Das signalisiert eine hohe Verlässlichkeit, sagt er. Und das kommt gut an, auch bei institutionellen Anlegern. Deswegen steckt die Telekom auch bei der Union Investment in vielen Fonds.
Die Verlässlichkeit und das Vertrauen der Anleger, dass sich die Telekom ja auch erst wieder hätte ziemlich hart verdienen müssen, ehrlicherweise, sehen wir natürlich auch in der Performance der Aktie. Die ist in den letzten 3 Jahren um 62% gestiegen und in den letzten 5 Jahren um 125%. Gar nicht so schlecht für so ein Oldschool-Thema. Auf Jahressicht aber immer noch leicht im Minus. Hat der Experte dafür eigentlich eine sinnvolle Erklärung?
Hat er, natürlich. Lützen verweist da auf den Mobilfunkmarkt in Deutschland, an dem es in den letzten Jahren einen harten Preiskampf gab.
Bevor es gleich weitergeht, kommen wir noch zum Werbepartner dieser Folge und das ist TradeGate Direct. TradeGate Direct ist der direkteste Direct Broker Europas, entwickelt für erfahrene Trader, die Wert auf Kontrolle, Effizienz und Unabhängigkeit legen. Die App ermöglicht Privatanlegern den unmittelbaren Direktzugang zur TradeGate BSX, Europas liquidester Retailbörse. Der Handel ist dauerhaft kostenfrei, Depot und Kontoführung sind inklusive, es können aber natürlich die marktüblichen Spreads anfallen. Im Zentrum des Ganzen steht die neue App TradeGate Direct, entwickelt von Profis für Profis. Die Besonderheit? Die TradeGate AG vereint Market Maker, Börse und Broker. Das ermöglicht eine transparente, effiziente und marktnahe Orderausführung, ganz ohne Umwege, ohne Intermediäre, alles aus erster Hand. Nutzer profitieren also von hoher Ausführungsgüte und engen Spreads. TradeGate Direct richtet sich gezielt an eine erfahrene, anspruchsvolle Zielgruppe und nicht an die breite Masse und bietet Features wie Realtime-Watchlists mit bis zu 150 Titeln, intelligente Ordertypen und Performance-Analysen auf institutionellem Niveau. Mehr als 7.000 Aktien, 3.000 ETPs und tausende Mini-Futures sind über die App handelbar. Und das Ganze bei langen Börsenzeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr. Du gehörst zu den aktiven Tradern? Dann schau dir das Angebot an unter tradegate.direct. Infos und Link gibt es natürlich auch in den Shownotes dieser Folge.
Das geht auch an der Telekom nicht spurlos vorbei, sagt er dazu. Aber da gäbe es jetzt schon die ersten Signale, dass dieses Rat Race um den günstigsten Tarif langsam vorbei sei und eine Konsolidierung einsetzen würde.
Das ist aus Verbrauchersicht natürlich nicht so ideal für Aktionäre, aber umso besser. Heißt also, kleinere Anbieter verschwinden nämlich vom Markt und die größeren müssen die Kampfpreise nicht mehr mitmachen oder eben auch unterbieten. Schlecht für Verbraucher, ich habe es gesagt, gut für die T-Aktie und die Telekom. Ich kann mir aber vorstellen, dass der Mobilfunkmarkt auch eher ein kleines Licht ist im Vergleich zu dem ganzen Thema Glasfaserausbau, oder?
Das stimmt, das ist das deutlich größere Thema. Da haben wir aktuell auch einen ziemlich harten Wettbewerb mit milliardenschweren Kosten bzw. Investitionen. Nur die Deutschen sind da etwas bequem und stehen für Glasfaser jetzt nicht direkt Schlange.
Könnte natürlich auch daran liegen, ehrlicherweise, dass man vielerorts das auch irgendwie zu nicht unerheblichen Teilen selber bezahlen muss. Und da ist natürlich der deutsche Michel zu sparsam und zu geizig für.
Ja, das wird noch eine Weile dauern. Nicht zuletzt deshalb, weil Deutschland eins der am besten ausgebauten Kupfernetzwerke hat. Nichts, worauf man unbedingt stolz sein müsste. Vielen Dank an der Stelle auch nochmal an Helmut Kohl, dem wir das zu verdanken haben. Lützen von der Union Invest sieht im Glasfaserausbau trotzdem einen riesigen Befreiungsschlag für die Telekommunikationsbranche, weil ein Glasfasernetzwerk viel einfacher zu warten sei und es auch noch andere positive Effekte für die Abläufe im Unternehmen gäbe. Auch bei Glasfaser viel weniger, Nützen spricht davon 70-80% weniger Energieverbrauche als Kupfer.
Und man muss auch dazu sagen, Ehre wem Ehre gebührt, Helmut Schmidt wollte den Glasfaserausbau und Helmut Kohl hat es für Kupfer zurückgedreht. Aus welchen Gründen auch immer. Aber kommen wir zurück zum Thema. Die Frage ist halt trotzdem, wie lange das alles dauern wird, bis die Republik Glasfaser hat und ich auf dem Land lebt. Frage das mit doppeltem Interesse.
Fondsmanager Lützen rechnet mit positiven Effekten für die Telekom in 3-5 Jahren. Bis dahin muss der Glasfaserausbau also vorangeschritten sein. Auch weil die Telekom eben Branchenprimus ist und das wahrscheinlich auch bleiben wird, wenn es dann im Glasfaserbereich ähnlich wie jetzt bald im Mobilfunkmarkt eine Konsolidierung geben wird. Und die Kosten für den Ausbau sind schließlich ja auch wahnsinnig hoch. Wenn Lützen mit seiner Analyse recht hat, kann die Telekom ihre Margen verbessern, wird rentabler und kann den Cashflow deutlich steigern.
Tja, für Anleger ist es natürlich Musik in den Ohren, aber du hast es ja gesagt, das wird noch alles ein bisschen dauern. Glänzende Aussichten sind ja erstmal nur ein Versprechen, das ein Konzern erst noch einlesen muss, so wichtig das an der Börse auch ist. Schauen wir also mal, ob das am Ende ausreichen wird, dass die Telekom wirklich wieder zur T-Aktie wird. Da muss schon noch ein bisschen was an Vertrauen aufgebaut werden, behaupte ich mal.
Ja, glaube ich auch. Da gibt's zu viele gebrannte Kinder, auch wenn sie jetzt schon ein bisschen älter sind. Kann man da, glaube ich, noch von gebrannten Kindern sprechen, die dann noch so ein bisschen auf Distanz gegangen sind.
Der große Vorteil ist, dass die alle neueren Aktionäre tendenziell eher jünger sind in Deutschland und die meisten den ganzen T-Aktien-Irrsinn der 90er Jahre nicht mitgekriegt haben.
Außer sie haben diese Traumatisierung so ein bisschen mitgemacht durch ihre Eltern.
Durch ihre Eltern. Soll es auch geben. Das wird, haben deine Eltern T-Aktien gehabt damals?
Von meinem Vater weiß ich's, von meiner Mutter weiß ich's nicht. Ich weiß aber nicht wie viel. Aber hatten sie.
Aber sie sind auf jeden Fall T-Aktien-Geschädigte, okay.
Ja.
Ja. Das war meine Anfangszeit in den 90er Jahren.
Also du hast
Manfred Krug, Manfred Krug für die T-Aktie getrommelt hat.
Du hast es auch mitgemacht?
Ich habe es auch mitgemacht, leider, ja. Und deswegen gehöre ich auch zu denen, bei denen es länger dauert, bis ich wieder T-Aktionär werde.
Ja, nicht nur T-Aktionär, es war ja ein Rücksetzer eigentlich für die ganze Branche und die Aktionärskultur in Deutschland, muss man ja sagen.
Das stimmt. So, damit wollen wir für heute die Bücher schließen. Wir sagen wie immer vielen Dank fürs Zuhören. Nicht vergessen, den Podcast zu liken, zu teilen und auch gerne zu kommentieren. Ansonsten wünschen wir euch einen schönen Abend und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao.
Ciao.
Sämtliche besprochenen Aktien, Fonds und Finanzprodukte sind selbstverständlich ausnahmslos keine Kauf- oder Anlageempfehlung. Die Redaktion und der Verlag haften daher nicht für Verluste, die durch den Kauf oder Verkauf dieser Produkte entstehen können.